Deutschlandfunk Nova. 100.
Musst du erstmal überhaupt erkennen, so eine Chance, die kommt ja manchmal recht versteckt daher. Als kleines Angebot zum Beispiel, als Nebensatz in einem Gespräch, leicht zu überhören. Ich meine, vielleicht wäre ich ja Rockstar, hätte ich damals bei dieser einen Band gesagt, okay, ich mache bei euch mit. Wer weiß. Manchmal, da kommt eine mögliche Chance aber auch zu grell daher. Die Mail vom Prinz aus Somalia mit seinen 4 Millionen, die er unbedingt loswerden will, die löschen wir natürlich ungesehen, klar. Aber vielleicht hätte ich zum Beispiel dem etwas weirden Typen mit seiner Geschäftsidee glauben sollen, für die er beim Abi-Treffen noch Mitstreiter gesucht hat. Der Typ hat schließlich jetzt ein echtes Startup. So ist das nämlich mit Chancen. Ob es wirklich eine war, das weißt du erst hinterher. Die Chance deines Lebens heißt diese 100, Ausgabe 161. Ich bin Paulus Müller. Schön, dass ihr dabei seid. Und Julia Rosch ist bei mir im Studio. Hallo Julia.
Hallo Paulus.
Du hast die Sendung geplant und dabei sind 2 Geschichten entstanden.
Ja, 2 Geschichten. Und ich würde sagen, eine davon, die ist eine ganz typische, die Chance meines Lebens Geschichte.
Und die andere ist dann eher nicht so typisch, willst du sagen, oder was?
Genau, die ist nicht so typisch. Darin geht es nämlich um eine Stadt. Rezekne heißt diese Stadt. Die liegt im Osten von Lettland, hat 30.000 Einwohner, ist eher eine arme Stadt, unspektakulär, wirklich nichts Besonderes. Da würde niemand hinfahren. Hätte nicht ein Mitarbeiter in der Stadtverwaltung 2005 so eine ganz verrückte Idee gehabt.
Welche Idee das ist, das erzählen wir gleich. Wir fangen aber erstmal mit einer sehr persönlichen Chance an. Eine Chance, die unser Autor Stefan Beuting irgendwann bekommen hat, die er sich, selbst genommen hat. Aber vor der Chance, da gab es bei ihm erstmal ein heftiges Scheitern. Da war Stefan 17 Jahre alt.
Ich komme aus Wesel, am Niederrhein. Und wenn der Wind dann nicht gerade so stramm von vorne kommt, dann fährst du mit dem Fahrrad von Obrichhofen bis nach Wesel so mindestens 30 Minuten, ich zumindest. An diesem Morgen waren es bestimmt eher 40. Aber das lag gar nicht am Wind. Es lag eher daran, dass überhaupt keine Eile nötig war. Wir waren die Nacht über bei Michael gewesen, in Obrichhofen, großes Haus, Pool im Keller, die Eltern waren weg und wir hatten eine wunderschöne Party mit Southern Comfort und O-Saft. Ja, und während das alles noch so bei mir in Gedanken nachschwingt und ich über den Deich fahre, links von mir der Rhein, rechts der Auesee, die Sonne schreckt von hinten, habe ich so ein Gefühl von ganz wenig Schwerkraft. Zu Hause steht meine Mama schon da und wartet auf mich und hat so einen ernsten Blick. Und auf dem Tisch liegt ein Brief von der Schule. Es ist der Brief. Vor ein paar Wochen habe ich die Nachprüfung gemacht in Mathe und Latein und in dem Brief ist das Ergebnis. Stefan Beuting wird in die 11. Klasse nicht versetzt. Und ich denke mir noch so, gut, dass ich nicht so schnell gefahren bin. So hatte ich noch 10 Minuten mehr von dieser guten, alten, schwerkraftarmen Zeit. Wie das passieren konnte, das kann ich gerne erzählen. Das lässt sich erklären. Was sich für mich auch heute nach all den Jahren kaum erklären lässt, welches Glück ich hatte, dass ich viele Jahre später das alles reparieren durfte. Dass ich eine echte zweite Chance bekommen habe fürs Leben. Aber der Reihe nach. Erstmal geht's in den Bartel-Bräunweg 54. Das ist die Adresse von meinem alten Gymnasium, dem KDG, dem Konrad-Duden-Gymnasium. Bis zur 10. Klasse lief's darin mit uns auch eigentlich ganz gut, denn da stimmten die Noten.
Quadratischer Pappkarton irgendwie, ne? War immer so das Gefühl, ne?
Marc Tittmann ist das, ein guter Freund. Und das jetzt fast schon ewig.
Also wenn man in den Pausen zu wild war, dann war auch schon mal ein Loch in der Rehgipswand. Ne? Und die wurde dann wieder mit Rehgips geflickt, damit sie in der nächsten Pause wieder kaputt war.
Die Wände aus Pappe, aber Griechisch im Lehrplan und Latein ab der 5.
Die Schulzeit, die Lehrer, das KDG, habe ich zu 90% als Frontalunterricht in Erinnerung. Wenn man da einen Rückstand hatte, da ist keiner abgeholt worden. Man muss es versuchen, dann da wieder dran zu kommen.
Und dann waren da so Leute wie mein Englischlehrer Uli Halfmann. Insgesamt wenig Respekt anderen gegenüber und viel Verachtung für Schüler mit schlechten Noten. Ich sag ja nicht, dass Halfmann oder die Schule mein Leben aktiv ruiniert hätten. Aber die Schule und Halfmann, die waren auch nicht so gut, wie sie hätten sein können. Sagen wir mal, mein Anteil 80%, Schule 20%. Am Ende waren es einfach meine desaströs schlechten Noten.
Theoretisch hätte man dann mehr tun müssen, aber da waren die Nachmittage eigentlich auch zu schade für. Deswegen schlitterte man in manchen Fächern so hinterher und in manchen hat man den Anschluss einfach verloren.
Das war 1993, als ich dann eben erfuhr, Stefan Beuting wird in die 11. Klasse nicht versetzt. Sitzen bleiben, das bedeutet für mich erstmal, meine Freunde sind weg. Das ist scheiße. Aber der kleine Lichtschimmer am Horizont ist natürlich der, dass rein statistisch bei vielen Leuten nach dem Sitzenbleiben eine Verbesserung eintritt, zumindest kurzfristig. Bei mir war das anders. In Mathe wurde es etwas schwieriger und in Latein wurde es viel schwieriger. Da hatten wir vorher Cäsar übersetzt und jetzt waren es auf einmal Gedichtinterpretationen von Ovid. Also hatte ich auf einmal wieder schlechte Noten. Nachprüfung und, wie gesagt, dann kam der Brief, das habe ich ja schon erzählt, negativ. Man kann zweimal sitzen bleiben und auf einer Schule bleiben. Das geht. Aber dann darf das nicht in einem Jahr passieren. Wenn man das so macht wie ich, dass man zweimal direkt hintereinander sitzen bleibt, dann muss man von der Schule gehen. Also für mich hieß das, runter vom Gymnasium nach 10+1 Schuljahren mit einem Hauptschulabschluss. Was mich damals gewundert hat, ist, wie wenig Ärger ich eigentlich bekommen habe. Also keiner hat mich ausgeschimpft. Es gab von allen Seiten total viel Verständnis. Der Junge hatte es ja auch nicht leicht gehabt. 7 Jahre vorher, 1986, war mein Vater gestorben, da war ich 10. Und ich wollte eigentlich immer gar nicht, dass das irgendwas mit meinem Leben, mit dem, was ich so tue, zu tun hat. Aber das hat es offensichtlich. Vielleicht war das Sitzenbleiben auch eine Folge davon. Der Sommer 1994, der war so heiß, dass viele in ihren Kellern geschlafen haben. Ganz besonders der Juli. In Niedersachsen ist es passiert, dass 175.000 Hähnchen in ihren Mastställen gestorben sind wegen Überhitzung. Und Tierärzte haben sogar Sonnenbrand bei Kühen festgestellt. Und genau in diesem Sommer hatte ich Nachhilfe. Nachhilfe für meine Nachprüfung. Für die letzte Chance, auf der Schule zu bleiben. Rückblick würde ich sagen, vielleicht war es einfach zu heiß, um das noch zu schaffen. Denn als die Schule wieder losging, war da dieser wunderbare warme Montag. Erster Schultag. Zumindest für meine Freunde. Tausende Male bin ich morgens unausgeschlafen aufgestanden, habe mich irgendwie zur Schule gequält. Ja, und genau in dem Moment, wo ich nicht mehr muss, würde ich gerne. Ja, aber in welche Klasse? Da gibt's keinen Platz mehr für mich. Mitte der Woche hatte ich dann noch einen Termin beim Arbeitsamt, bei der Berufsberatung, aber eben erst Mittwoch. Und so gegen 10 Uhr an diesem Morgen war der Rasen fast trocken, dass ich den mit unserem Handrasenmäher prima mähen konnte. Nachmittags habe ich dann noch unser Auto gewaschen, das hat sich auch gut angefühlt. Das Problem war dann der Dienstag. Da war der Rasen kurz, das Auto sauber und eine Idee von der Zukunft gab es nicht. Also der Bruch, der kam ja nicht plötzlich. Man kann sich das so vorstellen wie auf einem zugefrorenen See, der langsam abtaut. Du stehst da drauf und auf einmal merkst du, oh, das Eis trägt nicht mehr. Und da wächst so langsam der Riss. Der war aber längst gut sichtbar. Der war schon kurz vor meinen Füßen. Und als ich ein paar Monate zuvor mal nachmittags bei Benjamin war,
ich kann mich wirklich noch entsinnen, dass wir hier standen. Das war hier irgendwo zwischen
da
Couch.
Da stand da auch schon das Klavier, ja.
Da rede ich mit Benjamins Mutter, Renate, die ist Selbstlehrerin. Die kennt mich als Freund von Benjamin, aber auch als Schüler. Wir haben damals mal zusammen Mathe-Nachhilfe gemacht. Und als Lehrerin weiß sie natürlich auch, dass Schüler, die so kurz vorm Abschmieren sind, so eine gewisse Aura vor sich hertragen. Und in dem Moment checkt sie, was mit mir los ist, und ich checke, dass sie es checkt.
Ich habe gedacht, das ist schade. Dann weiß ich ganz genau, dass ich gedacht habe, das ist schade. Der bräuchte jetzt Unterstützung und ganz viel Hilfe. Und da du aber signalisiert hast, nicht angesagt, ja, was soll ich denn dann machen? Ich konnte dich ja nur auch nicht hier jetzt am Schlawittchen packen und dann sagen. Aber das weiß ich, dass ich das gedacht habe.
Ja, wie das immer so ist, ne? Alle haben es irgendwie gemerkt. Eigentlich müsste man ja selber merken, wenn man so abwärts fällt in seinem Leben. Wie als wenn du aus einem Flugzeug fällst und das Rauschen im Ohr immer lauter wird. Aber ehrlich gesagt, ich habe kein Rauschen gehört. Und Leute, die dir nahestehen, die könnten dann ja sagen, vorsichtig, da passiert was. Meine Mama zum Beispiel. Aber sagen wir, meine Mama hat viele Stärken. Realismus ist vielleicht nicht ihre Stärke. Sie ist ein unwiederbringlicher Optimist und das habe ich von ihr geerbt und da bin ich auch dankbar. Aber in dem Moment, ja, wäre auch ein bisschen Realismus gut gewesen.
Wir sind doch auch noch nach Düsseldorf gefahren. Kannst du dich entsinnen?
Ja, kann ich noch. Das ist meine Mama. Und wir sind damals hingefahren, sie, ihr damaliger Lebensgefährte und ich.
Irgendwo zu so einem Ausschuss da.
Zum Härtefallausschuss für alle NRW-Schulen. Auf Deutsch gesagt, um zu betteln, dass ich doch noch mal eine Chance bekomme. Dass ich doch noch mal auf die Schule darf, die mich ja schon rausgeschmissen hat. Da bei dem Ausschuss hat meine Mama dann erzählt, dass das ja alles mit dem Tod meines Vaters zu tun haben könnte. Und dass ich deswegen so aus der Bahn geschmissen worden bin. Und ja, so die ganze Sache zu erklären ist. Und das war eigentlich der Fall, der nicht hätte eintreten sollen, der mir so unglaublich peinlich war.
Und dass du auch nicht so gut zurechtgekommen wärst mit dem Partner, den ich hätte gehabt hab oder den ich habe.
Ja, und dieses ganze Private, das spielt ja dann auf einmal vor diesem Ausschuss eine Rolle. Stimmt, dass ich, Richard und ich, nicht die besten Freunde waren. Also zu meiner Mutter war er sehr gut, er hat sie auf Händen getragen, war immer für sie da. Wir beide, ehrlich gesagt, wir hatten keinen Draht, wir konnten nicht gut miteinander sprechen. An dem Tag, großes Lob an dich, Richard, weil draußen, als wir da warten mussten, das war keine leichte Zeit, da haben wir vielleicht nicht gut miteinander gesprochen, aber wenigstens gut miteinander geschwiegen.
Ja, und da haben wir gewartet, aber da, ja, das hat nichts genützt. Das hat sich nicht irgendwie positiv ausgewirkt, das Selbstbekenntnis.
Dann kam dieser Mittwoch, der Termin beim Arbeitsamt. Die Berufsberatung dort, das BITS, ziemlich spezieller Ort. Auch für jemanden, der eigentlich genau weiß, was er ist und was er will. Für mich damals, mit 17, war das alles völlig surreal. Da war ein dicker, cremefarbener Röhrenmonitor und darauf lief so eine rucklige Benutzeroberfläche. Und das Programm hat mich dann eben Sachen gefragt. Und da habe ich dann mein Leben reingetippt. Schulabschluss, Haupt, Interessen, Volleyball laufen, Behinderung keine, Führerschein, ja, auch für LKW, nö. Arbeiten Sie gerne draußen? Jo, kommt drauf an. Sind Sie kommunikativ? Ja. Einen Moment bitte. Der BITS-Computer rechnet, Fortschrittsbalken wächst an und ich erfahre gleich, was ich aus meinem Leben machen soll. Wahrscheinlich nichts mit Studium, was die meisten meiner Freunde vorhaben. Wahrscheinlich auch, ja, vielleicht was mit Frust, wenig Kohle. Der Fortschrittsbalken ist durch und der Vorschlag Nummer 1, Landschaftsgärtner, und Vorschlag Nummer 2, Elektroinstallateur. Okay, dann werde ich Elektroinstallateur. Leider waren im August schon die Ausbildungsplätze vergeben. Ich hatte jetzt noch ein Jahr Zeit zu füllen. Da bin ich auf eine Berufsfachschule für Elektrotechnik. Schöner Nebeneffekt, ich konnte vielleicht bessere Noten kriegen. Das hat auch am Ende geklappt. Und ich konnte mal eine ganz andere Welt kennenlernen, ich als Gymnasiast. An der Schule wurde in den Pausen höllisch viel gekifft. Und es gab auch die Möglichkeit, in solchen Praxisklassen schon, ja, sag ich mal, elektrotechnische Handgriffe zu üben. Schon mal zu gucken, ob einem das liegt. Ja, und da habe ich festgestellt, es könnte sein, dass ich gar nicht der geborene Elektriker bin. Ein Jahr später bin ich Lehrling bei Elektrotechnik Eimers für die nächsten 3,5 Jahre auf dem Weg zum Elektroinstallateur. Toll, dass du das geschafft hast. Mensch, super, freu dich doch. Jetzt findest du erstmal richtig wieder Tritt im Leben, haben die anderen gesagt. Aber ich merke, ich bin nicht besonders gut geschaffen dafür. Erstmal das frühe Aufstehen. Wenn du auf Montage fährst, dann heißt das 6 Uhr am Betrieb, das heißt 5 Uhr oder noch was aufstehen, furchtbar. Das zweite ist die Frage, wie gut passe ich da rein? Also bin ich begabt in dem, was ich tue? Nein. Und wie gut komme ich mit den Leuten da aus, die da sind? Da konnte ich mich immer gut mit Gerrit vergleichen. Der hatte zur gleichen Zeit angefangen und der war schlagfertig, humorvoll, hat total gut mit den Leuten harmoniert, interessierte sich für Autotuning, Fußball. Das war bei mir alles nicht so. Ich hatte keine Spoiler an meinem Auto, dafür dicke Beulen. Und auf meinem Armaturenbrett hatte ich so eine kleine Wiese aufgebaut mit Streu aus dem Modelleisenbahnfachhandel und solchen kleinen H0-Kühen. Damit war ich der Freak. Irgendwas mit diesen Jungs zu teilen, das wäre aber ganz gut gewesen in dieser Elektrotechnik-Eimers-Welt-Hackordnung. Da nicht ganz unten zu stehen und von allen immer zu bepickt zu werden. Leider war da nichts.
Du kamst ja oft nach Hause und der hat ja nicht viel gesagt, aber dass du missmutig warst oder so.
Missmutig vielleicht nicht, aber vielleicht schon leicht depressiv. Also besonders in der Zeit, in der ich mit Mike zusammenarbeiten musste. Das war ein Geselle bei Eimers. Sehr groß, handwerklich sehr fähig, menschlich sehr scheiße. Total versiert darin, mich zu mobben. Vielleicht hatte der ja damals auch schon diese Ahnung, dass ich hier irgendwie nicht reinpasse.
Du bist nie gern hingegangen, aber ich habe nicht viel von dir gehört. Du hast dich nicht beschwert. So, boah, ich gehe da nicht mehr hin. Und das ist nie gekommen.
Nie. Aber glücklich?
Glücklich? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Ich habe nur die positiven Sachen abgespeichert.
Ja, das ist nochmal Marc.
Einmal hast du irgendwie geschafft und dann schwupps warst du auch schon auf der Abendschule und hast gute Noten abgeliefert. Ich weiß gar nicht, was du so ein Drama machst. Unter uns, ja.
Ja, das mit der Abendschule ist jetzt vorgegriffen. Nachdem ich zweimal hintereinander die Schule verkackt hatte, schien es so für die, als ob alles gut ist, ne? Der Junge hat die Kurve gekriegt. So. Kennt vielleicht jeder selbst, wenn er in so einer Situation steckt, dass man denkt, ja, der Junge soll jetzt erstmal seine Ausbildung machen und dann weitergucken. Hauptsache, er zieht das jetzt erstmal durch und bricht nicht schon wieder irgendwas ab. Das klingt ja auch gut für die anderen. Aber für mich war es das nicht. Die Tage von Montag bis Freitag, die waren so eimersartig in die Länge gezogen, dass ich da eine Perspektive brauchte. Da habe ich mir Leute gesucht, die mit mir an einem anderen Projekt arbeiteten. Das Projekt hieß Verkürzt die Woche.
Ab Donnerstags fing eigentlich die Party an.
Ja, das war der Plan. Donnerstags betrinken, so dass du vom Freitag nichts mehr mitbekommst. Fortsetzung dann, Samstag und Sonntag. Und das strahlte dann noch so in den Montag rein. Gut, Dienstag und Mittwoch durchbeißen. Aber dann ging das Ganze ja schon wieder von vorne los. An der Aral-Tankstelle, Wesel, Reeserlandstraße.
Eine Literdose Faxe und zwei Kümmerling.
Ja, und danach dann weiter mit Pilz und Sambuca. Und das war ein Fest. Und je beschissener die Woche war, desto besser. Denn wenn alles richtig lief, dann blieb vom Freitag rein gar nichts mehr übrig. Und so zieht das durch. 3,5 Jahre. Aber dabei wächst auch der Frust. Der Frust und die Einsicht, dass ich ja so nicht ewig weitermachen will. Ich will was anderes machen. Ich will einen anderen Beruf. Ich will noch was lernen. Dafür brauche ich Abi. Dann kam die Idee, ich mache das. Und zwar per Telekolleg. Telekolleg, das kann man sich so vorstellen wie eine Fernuni mit Fernsehen. Das war auch schon 1999, jetzt nicht mehr der letzte heiße Scheiß. Aber von YouTube und Blended Learning hat eben auch noch keiner gesprochen. Also brauchte ich erstmal einen eigenen VHS-Videorekorder. Der war dann so programmiert, dass er tagsüber alles aufgenommen hat, während ich Elektroinstallateur war. Und abends nach der Arbeit habe ich mir dann die Teile angeschaut. Chemie gab's, Mathe, Deutsch, Physik. Und zu jeder Folge gab's auch so Arbeitsblätter. Dass die Freizeit jetzt bei mir komplett fürs Lernen draufging, das war für mich überhaupt kein Problem. Anders als früher. Denn ich habe ja tagtäglich bei Elektrotechnik Eimers gemerkt, wie übel es ist, wenn du keine Perspektive hast.
Den Weg dahin bist du offensichtlich irgendwie im Kopf alleine gegangen. Also die Entscheidung irgendwie, mache ich nicht oder so, da habe ich überhaupt keine Erinnerung dran. Also ob du da irgendwie mal mit jemandem drüber gesprochen hast irgendwie oder gesagt hast, was meinst du, soll ich das machen oder so, keine Ahnung.
Ja, weil ich einfach alles heimlich wieder kitten wollte und dann hinterher, tada, alle so überraschen wollte. Aber 3 Monate später, ja, da war ich erstmal überrascht. Da kam nämlich ein Brief vom Telekolleg. Ich sollte mal zur Anmeldungsstelle kommen. Irgendwie in die VHS Wesel. Ja, rote Tür, brauner Stahlrahmen. Dieser braune, hart gefilzte, strapazierfähige Teppich, der war damals schon da. Ich sollte ins Zimmer 307. Und ich bin da jetzt für die Reportage wirklich nochmal hingegangen, weil das für mich schon ein besonderer Ort ist. 3. Stock, für mich persönlich der Tiefpunkt. Als ich an dem Tag damals reinkomme, liegen auf dem Tisch meine Unterlagen und eine Frau schaut mich, tja, ich sag mal mitleidig an und sagt mir, schlechte Nachrichten, Herr Beuting. Sie hätten intern nochmal alles nachgeprüft und tja, Herr Beuting, Sie erfüllen nicht die Voraussetzungen für den Telekolleg. Wegen Defizit in Latein, keine Qualifikation für gymnasiale Oberstufe. Rhabarber, Rhabarber, auf Wiedersehen. Das erste Sitzenbleiben, das war im Rückblick ja, wie so ein Laufen vor eine Glastür. Das zweite war, als wenn mir jemand so den Teppich wegzieht, auf dem ich stehe. Und jetzt hier zu stehen und gesagt zu bekommen, du darfst da nicht mehr mitmachen, du kriegst kein Abi, das war der Knockout. In der Scheiße sitzen ist das eine. Aber erstmal hoffen, da rauszukommen und dann gesagt zu bekommen, das klappt nicht, das ist richtig schlimm. Mein erster Gedanke ist, gut, dass ich es noch nicht so vielen erzählt habe. Da muss ich auch nicht so vielen Leuten erzählen, dass es nicht klappt. Mein zweiter Gedanke, Mist, ich stecke wirklich fest. Ich komme hier nicht mehr raus. In der VHS, im Zimmer 307, da sitzt heute eine Frau Silber. Als ich an dem Tag da bin, ist ihre Vertretung da. Das ist Claudia Böckmann. Die fragt interessiert nach, warum ich überhaupt hier bin. Und dann hört sie zu. Dann war ich hier, habe diese Nachricht bekommen und dann bin ich rausgegangen. Und als ich schon fast am Treppenhaus bin, höre ich so ganz leise, wie jemand meinen Namen ruft. Herr Beuting. Okay. Zurück, Tür auf. Was denn?
Bei uns dürfen Sie nicht, aber vielleicht gehen Sie doch mal zur Abendschule gegenüber. Die lassen manchmal 5 Grad sein oder sowas. Ne?
Und dann gehe ich zur Abendschule. Und da treffe ich einen Mann. Über 1,90 groß, graues Jackett, geht so leicht vornüber gebeugt. Und er hört auf den Namen Reinhard Wolf. Reinhard Wolf ist der Schulleiter dort und er hört mir zu. Ich erzähle ihm von meinen Defiziten in Latein und Mathe, erzähle ihm von meinem Versuch, zum Telekolleg zu gehen, erzähle ihm davon, dass die mich rausgeschmissen haben und gesagt haben, ich soll mal zu ihm gehen. Ja, dann überlegt er. Dann sagt er mir, dass er formell mich auch nicht aufnehmen könne. Aber er hätte da eine Idee. Er wird mir was vorschlagen. Ich solle ein halbes Jahr lang Vollgas geben und so gute Noten schreiben, wie es geht. Er wiederum würde mal ein Auge zudrücken und nicht so genau hingucken, ob ich die Voraussetzungen erfülle. Und wenn wir dann ein halbes Jahr weiter wären und ich diese guten Noten hätte, dann hätte ich Bestandsschutz und dann wäre ich drin. Meine Ausbildung ist mittlerweile zu Ende. Ich bin Elektroinstallateur und ich fange an auf der Abendschule. Da sind die Lehrer super kooperativ, die Mitschüler ziehen alle total an einem Strang, sehr gutes Lernklima und es ist ehrlich gesagt auch nicht ganz so schwer wie auf meinem alten Gymnasium. Und so komme ich in meinem ersten Halbjahr auf einen Schnitt von 1,3. Bestandsschutz erreicht. 2 Jahre später habe ich mein Abitur mit einem Schnitt von 1,4 und zusammen mit den angehäuften Wartesemestern kann ich jetzt auf einmal auch solche NC-Studiengänge wie Medienwissenschaften in Bonn studieren. Als meine frühere Stufe vom Gymnasium 10-jähriges Abiturnachtreffen veranstaltet und dazu einlädt, da kriege ich auch eine Einladung. Auf der Feier treffe ich Uli Halfmann und als ich den sehe, habe ich einen riesigen Wunsch, ihm von Reinhard Wolf zu erzählen. Reinhard Wolf, der anders als er sich für Schüler eingesetzt hat und sie nicht irgendwie verachtet hat oder links liegen gelassen hat. Aber ich traue mich natürlich nicht. Als ich für die Geschichte beim Abendschulzentrum Duisburg anrufe und nach Reinhard Wolf frage, erzählen sie mir dort, dass der kurz nach 2001 pensioniert worden ist und wenig später leider gestorben ist. Ich hätte mich gerne bei Reinhard Wolf persönlich bedankt dafür, dass er es war, der mir damals in der Zeit, in der keiner an mich geglaubt hat, in der nichts in meinem Leben funktioniert hat, dass er in dieser Zeit für mich ein Risiko eingegangen ist und mir Mut gemacht hat und ja, mir die Chance meines Lebens gegeben hat.
Stefan Beuting war das, der uns von der Chance seines Lebens erzählt hat. Julia. Ihr habt ja Stefans Stück diese Woche produziert und bei so einer Produktion, da sind immer mehr Leute beteiligt als nur Autor und Redakteur. Da ist zum Beispiel auch ein Producer. Da haben wir ganz, ganz tolle Leute hier im Team, die dann dabei sitzen, dafür sorgen, dass der Ton in Ordnung ist. Und als ihr hier im Studio saßt zusammen, Stefan und du, den Text aufgenommen hat, den Stefan eingesprochen hat für den Podcast hier, da saß hinter der Scheibe vom Studio in dem Raum, den wir Regie nennen hier beim Radio, unser Producer Norman Wollmacher.
Ja, der Norman, der saß hinter dieser Scheibe, die bei mir jetzt so im Rücken ist. Hinter dieser Scheibe, da dirigiert er sozusagen die Aufnahme, er setzt Marker, wo wir nachher zum Beispiel Versprecher rausschneiden müssen. Oder wenn wir mehrere Takes ganz oft wiederholt haben, dann markiert er sich, welches der beste war, um das dann nachher zu schneiden. Dieses Schneiden, das ist nämlich super viel Arbeit, auch wenn das jetzt so im Podcast alles so ganz leicht klingt. Mhm. Und bin ich aber jetzt schon einen Schritt weiter beim fertigen Podcast, denn während Stefan und ich hier im Studio sitzen und Stefan seine Geschichte erzählt, ich ab und an unterbreche, Norman sich mal einschaltet und sagt, hier kannst du nochmal machen. In diesem Moment, da drückt der Norman irgendwann den Knopf, sodass wir ihn hier über die Kopfhörer im Studio hören. Mhm. Und da sagt er, du, das, was der Stefan da erzählt, das kommt mir irgendwie total bekannt vor. Und Stefan und ich sitzen hier so, gucken uns an, drehen uns so zur Scheibe um und sagen, aha, erzähl mal. Und da hat er uns das hier erzählt.
Ja, die Parallelen zu Stefans Werdegang sind ziemlich verblüffend ähnlich. Mein Vater ist auch ziemlich früh gestorben, da war ich 11 oder 12. Bin daraufhin sitzen geblieben in der Schule. Habe auch gerade so dann nach meinen Hauptschulabschluss geschafft. Einen sehr, sehr schlechten Hauptschulabschluss. Daraufhin hat man mich, warum auch immer, in eine Berufsschule für Elektrotechnik geschickt. Genau wie Stefan im Prinzip. Dort wusste ich überhaupt nicht, was ich sollte, habe dann auch irgendwann abgebrochen, bin dann gewechselt auf eine Ernährung-Hauswirtschaftsschule, habe dort eine Kochlehre sogar angefangen, habe die dann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist doch nichts für mich. Daraufhin bin ich nach Köln gezogen. Dort wusste ich auch noch nicht, was ich mache, bis meine Mutter mir gesagt hat, hey, da ist eine Anzeige in der Zeitung, da sucht jemand einen Auszubildenden für ein Tonstudio. Und damals hatte ich damit eigentlich gar nichts am Hut gehabt, habe dann aber gedacht, okay, dann bewirbst du dich mal, kannst ja nichts verlieren. Bin dann auch eingeladen worden, saß dann mit dem Chef da, der hat meine Unterlagen aus einem riesen Stapel von Bewerbungen rausgesucht und hatte dann die falschen Unterlagen rausgesucht. Das war gar nicht ich, das war irgend so ein Typ, der hatte schon in den Bavaria Filmstudios Praktikum gemacht und in dem Tonstudio auch schon ein Praktikum. Und ich habe ihm das dann gesagt, dass er wahrscheinlich die falschen Unterlagen hat. Das war ihm dann ziemlich peinlich. Dann hat er meine rausgesucht, aber bevor er sich die durchlesen konnte, weil ich ja wusste, dass sie ziemlich beschissen waren, habe ich ihm gesagt, okay, ich weiß, dass ich eigentlich hier keine Chance habe gegen die ganzen Mitbewerber, aber wenn sie mir diese Chance geben, dann werde ich mir hier wirklich Tag und Nacht für sie den Arsch aufreißen, damit ich das schaffe, weil ich sonst keine andere Perspektive in meinem Leben haben werde. Und scheinbar fand er das gut, was ich gesagt habe und hat er mich geglaubt. Und 2 Wochen später habe ich ein Telegramm von ihm bekommen, dass er mich doch gerne als seinen Auszubildenden begrüßen würde.
Also das Ganze, was Norman da erzählt, das ist mittlerweile ein paar Jahre her. Das
hört man schon an den Telegrammen, ne?
Genau, da wurden noch Telegramme verschickt. Lustig irgendwie, ja, ne? Und damit ist Stefan ja mit seiner ganz persönlichen Geschichte vom Scheitern und Wiederaufstehen gar nicht allein. Und das war total schön, als uns das in dieser Produktion klar geworden ist. Weil was ich bei Norman und auch bei Stefan so super beeindruckend finde, ist, dass sie sich letztlich, obwohl andere Leute ihnen diese Chance gegeben haben, haben sie sich da selber rausgearbeitet. Sie bekommen zwar eine Chance, also Stefan von dem Herrn Wolf von der Abendschule und Norman von diesem Chef vom Tonstudio, aber dann, da müssen beide richtig hart arbeiten. Die müssen richtig was dafür tun, um diese Chance zu nutzen.
Ich finde auch, was die Geschichten noch zeigen, ist, dass man überhaupt irgendwie eine Chance erkennen muss, um sie dann auch wirklich zu nutzen, um sie wirklich zu ergreifen. Und dass wir alle vielleicht die Augen offen halten sollen, das kann ja auch mal so eine Chance eben diese Anzeige sein über das Tonstudio, was da irgendwen sucht. Und bei der nächsten Geschichte, da gab es jemanden, der die Augen offen gehalten hat und deswegen von einem EU-Förderprogramm gehört hat. Es geht um eine Chance, die eine kleine Stadt bekommen hat, ganz am östlichen Rand der EU. Und bei der Geschichte muss man sagen, es war echt viel glückliche Fügung dabei. Nicht nur hat eben jemand die Augen offen gehalten und von diesem Förderprogramm mitbekommen, es musste auch noch eine Idee her, wie das Ganze dann zur Chance werden kann. Benjamin Weber nimmt uns jetzt mit nach Lettland.
Diese Geschichte spielt also in Lettland, genauer in Rēzekne. Rēzekne liegt ganz im Osten von Lettland. Die Grenze zu Russland ist keine 50 Kilometer weit weg. Hier leben ungefähr 30.000 Menschen. In keiner Stadt in Lettland verdienen die Menschen im Monat so wenig Geld wie die Menschen in Rēzekne. Drumherum steht viel Wald, deswegen arbeiten viele Menschen in der Holzverarbeitung. Es gibt ein Freiheitsdenkmal aus der Sowjetzeit, das an die Gefallenen im Zweiten Weltkrieg erinnert. Ansonsten viele Plattenbauten, die von außen ziemlich runtergekommen aussehen und von innen auch so riechen. Nach Schimmel und Muff. Mitten in dieser Tristesse steht ein UFO. Sieht zumindest auf den ersten Blick so aus. Es ist aber ein Konzerthaus für klassische Musik. Es heißt Gors und ist ein modernes Gebäude. Beton, viel Glas, riesengroße Fenster, schräge Formen, spitz zulaufende Fassaden. Innen drin ein großer Konzertsaal für bis zu 1000 Zuschauer, zwei Steinway-Flügel, modernste Techniken, Kino, Theater, Ateliers, Ausstellungsräume, ein Café und ein Begegnungsort für Jugendliche. So ein mächtiges Gebäude mit dieser modernen Architektur, das erwartet man eher in London oder Paris oder New York, aber nicht unbedingt in dieser tristen lettischen Kleinstadt, kurz vor der Grenze zu Russland. Aber in den Glasfenstern dieses Konzerthauses spiegeln sich die Mietskasernen. Dieses Haus steht echt in Rēzekne. Und was noch viel absurder ist, dieses Konzerthaus, das hat die allerbeste Akustik im ganzen Baltikum. Wenn man es vergleichen will, kann man sagen, es ist ein bisschen so ähnlich wie die Elbphilharmonie in Hamburg. Und deswegen pilgern die Menschen wortwörtlich nach Rēzekne. Sie kommen aus Riga und dem ganzen Land in diese triste Kleinstadt, um sich hier ein tolles klassisches Konzert anzuhören. Man kann schon sagen, dieses Gebäude, dieses Konzerthaus ist wahrscheinlich das Beste, was Rēzekne in der letzten Zeit passiert ist. Denn die Stadt am Rande der EU hat sich dadurch echt verändert. Und einer, der diesen Wandel der Stadt hautnah miterlebt hat, heißt Janis.
I'm Janis Stafetskis. My name is Janis Stafetskis.
Das ist Janis Stafetskis. Er ist hier aufgewachsen, ganz in der Nähe, in einem kleinen Ort, nicht weit von Rēzekne. Heute ist er 37 und spielt Kontrabass in einem Orchester in Riga.
I am double bass player, professional and play in the orchestra Sinfonietta Riga. This is my own source of profit, what I'm doing. And now the other thing what I'm really interested in and what I'm doing a lot is studying of orchestra conducting. So my life is full of music.
Mit dem Kontrabass verdient Janis seinen Lebensunterhalt. Nebenbei studiert er nochmal. Dirigieren an der Musikakademie. Denn er hat schon immer davon geträumt, ein Orchester zu dirigieren. Musik ist Janis Leben. Das war sogar schon in der Kindheit so. Janis kommt 1980 auf die Welt. Er hat vier Geschwister. Rēzekne hat damals zu Sowjetzeiten 37.000 Einwohner. Viele Menschen sind Arbeiter. Sie arbeiten in der Maschinenbauindustrie. Der andere große Arbeitgeber ist die Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie. Alles sowjetisch, genossenschaftlich organisiert. Janis Eltern arbeiten beide in einer Rinderkolchose, ein landwirtschaftlicher Großbetrieb, in dem Rinder gezüchtet und geschlachtet werden. Wenn Janis sich an seine Kindheit erinnert, als Lettland noch zur Sowjetunion gehört, dann spricht er über eine harte Zeit. Eine Sache damals war aber ziemlich prägend für ihn, und zwar das Klavier, das bei Familie Stafetskis zu Hause stand.
It was Soviet times, you know, and it was a pleasure to have a piano at home. I cannot explain that to you, but of course, in the countryside, it was really rare. You couldn't find a piano in each house. So if there's a piano, so it means something.
Ein Klavier auf dem Land war damals echt selten, sagt Janis. Seinen Eltern ist es wichtig, dass die Kinder ein Instrument lernen. Deswegen bringen sie Janis mit 7 Jahren in die Musikschule. Er will Geige spielen. Zur gleichen Zeit beginnt die Sowjetunion, das Land, in dem Janis geboren ist, auseinanderzufallen. Am 4. Mai 1990 erklärt Lettland seine Unabhängigkeit von Moskau. Das Leben in Lettland wird durch die großen politischen Umwälzungen erstmal gar nicht einfacher. Für Rēzekne bedeutet das unter anderem, die von der Industrie geprägte Region muss erstmal den Umstieg hinkriegen von Planwirtschaft auf freie Marktwirtschaft. Janis Eltern arbeiten in dieser Zeit besonders hart, um sich und die 4 Kinder durchzubringen.
Oh, times were really tough. My parents, they worked really hard to feed us or just to buy some dresses or I don't know clothes. But yeah, I I was fitted enough and I had everything enough, so I could just learn and hope for better time.
Jannes Familie hofft auf bessere Zeiten und Jannes geht weiter zur Musikschule. Irgendwann wechselt er von der Geige zum Kontrabass. Es ist klar, der Junge hat Talent. Es ist aber auch klar, wenn er was machen will aus seinem Talent, dann muss er Resegne verlassen. Hier gibt's kein professionelles Orchester. Um überhaupt mal ein klassisches Konzert zu sehen, muss er damals 3,5 Stunden nach Riga fahren. Von Konzerten in Resegne, davon, dass vielleicht mal ein Orchester vorbeikommt, können Jannes und seine Freunde damals nur träumen.
I mean, when I was grow up or when I was studying in Resegne, we could only dream about that maybe someday orchestra will come to play here. We had to go to Riga for some 3.5 hours driving and then you can see some play or something and then drive back.
Nach seinem Schulabschluss in Resegne geht Jannes dann auch nach Riga. Er studiert Kontrabass an der Musikakademie und beginnt gleichzeitig in Orchestern zu spielen. 2004 fängt er beim lettischen Nationalen Symphonieorchester an. Da ist Jannes erst 24 und im selben Jahr wird Lettland Mitglied in der Europäischen Union und in der NATO. Wirtschaftlich geht's langsam bergauf, weniger Arbeitslose, die Löhne steigen behutsam. In Resegne bekommen die Menschen davon aber nicht viel mit. Die Arbeitslosenquote liegt hier immer deutlich über dem Durchschnitt. Und das Durchschnittseinkommen ist nirgendwo in Lettland niedriger als hier. Und deswegen ziehen ganz viele Leute aus Resegne weg. Irgendwann in den mittleren Nullerjahren hat in der Stadtverwaltung in Resegne jemand eine Idee. Der genaue Ablauf lässt sich nicht mehr rekonstruieren, aber es gibt da dieses Förderprogramm der EU zur Entwicklung strukturschwacher Regionen in Europa. Und das Förderprogramm hat ganz viel Geld. Und dieser jemand in der Stadtverwaltung denkt sich, strukturschwache Region, Resegne, bingo. Das Problem an der Sache ist, das Geld darf nur für einen ganz bestimmten Bereich ausgegeben werden. Und das ist Kultur. Und obwohl man jetzt Resegne und Kultur nicht unbedingt miteinander in Verbindung bringen würde, entsteht in Resegne eine kleine Vision. Wieso bauen wir nicht einfach einen großen Konzertsaal für klassische Musik? Sowas gibt's damals in Lettland nämlich gar nicht. Selbst die große Gilde in Riga, wo die großen Konzerte stattfinden, hat eine schlechte Akustik und ist nur eine dauerhafte Notlösung. Klassikfans in Riga schämen sich für die große Gilde immer so ein bisschen. Natürlich gibt's genug Gegenargumente. Wenn die Leute hier schon so wenig Geld haben, wer soll denn dann Tickets kaufen für klassische Konzerte? Würde so ein riesengroßes Haus nicht andauernd leer stehen? Und welcher Musiker sollte überhaupt Lust haben, in Resegne aufzutreten, hier im Nirgendwo, irgendwo am Rande der EU? Aber die Leute, die die Idee haben mit dem Konzertsaal, die wollen die Chance nicht einfach vorbeiziehen lassen. Im Gegenteil, die denken groß. Die wollen ein richtiges Kulturzentrum bauen, mit Kino, Theatersaal, Ateliers, Ausstellungsräumen, Café und was man sich noch alles vorstellen kann. Diana Zirnina wird bald an den Planungen beteiligt. Die arbeitet in der Stadtverwaltung in Resegne und für sie ist die Idee des Kulturzentrums wichtig, weil sie als Einwohnerin merkt, hier kann man eigentlich fast gar nichts unternehmen, außer vielleicht Freunde treffen oder Fernsehen.
You understand that there's nothing more. You want to spend time not only by watching TV or meeting friends, but to do also some other things. And then you realize that there's not so many options anymore.
Also bewirbt sich Resegne mit dem Projekt bei der Europäischen Union. 2008 kommt die gute Nachricht, die Gelder sind bewilligt. Insgesamt kostet das Haus 26 Millionen Euro. Resegne muss nur einen kleinen Teil selbst bezahlen. Ein paar Monate später werden die Architekten beauftragt, aber im selben Jahr, 2008, tritt auch die globale Finanzkrise auf den Plan. Lettland trifft es besonders hart. Die Wirtschaft bricht zusammen. Die Ratingagentur Standard & Poor's stuft Lettland auf das niedrigste Level ein, das es gibt. Junk. Eine Bank muss verstaatlicht werden, die Regierung tritt zurück und die Menschen verlieren reihenweise ihre Jobs. Und die, die noch Jobs haben, die kriegen zum Teil nur noch die Hälfte ihrer Kohle. Die Arbeitslosenquote steigt in nur einem Jahr von 7% auf 23%. Das ist die höchste Arbeitslosenquote in der ganzen Europäischen Union. Und obwohl die Situation für Lettland so krass ist, gehen die Planungen für den Konzertsaal in Resegne einfach weiter.
It was crazy to think about, because in Riga, yeah, it was completely a disaster with those salaries. They will split it in twice maybe or something. At the same time, in Resegne, the poorest region, they are still building the concert hall. That was absurd. But they did it.
Zu der Zeit lebt Janis weiterhin in Riga. Er hat geheiratet, kriegt Kinder, spielt Kontrabass in der Sinfonietta Riga, sein kleines, ausgezeichnetes Sinfonieorchester. Den Wunsch, Dirigent zu werden, klar, den hat er natürlich noch.
Bad soldier who doesn't want to be a general or something, but it's the bad musician who doesn't want to be conductor, I can say. I mean, that means something for each musician, how to lead, how to create music or how to do it in a bigger way.
Janis sagt, wer als Musiker nicht Dirigent werden will, ist ein schlechter Musiker. Klar, das ist ein alter Spruch, den meint er auch als Witz, sagt er, aber es ist eben auch was dran. Janis will Dirigent werden, er will ein Orchester aus Musikern führen, er will, dass die nach den Bewegungen spielen, die seinen Dirigentenstab macht. Aber dass er wirklich mal die Chance bekommt, Dirigent zu werden, daran glaubt er noch nicht so richtig. Er denkt sich, Kontrabassist in Riga ist auch ein guter Job. Ungefähr zur gleichen Zeit in Rezekne denkt Diana Zirnina groß. Der erste Spatenstich auf der Baustelle ist noch längst Zukunftsmusik, aber sie arbeitet schon als musikalische Leitung. Und sie plant die Zukunft. Sie will nicht nur Musiker für Konzerte nach Rezekne holen, sie will ein eigenes Orchester für Rezekne. Und dafür will sie Musiker fördern, die wie sie aus Rezekne kommen und mit denen das Orchester aufziehen. Für diesen Plan braucht sie natürlich auch einen Dirigenten. Und sie hätte gerne einen, der aus der Region kommt. Und da erinnert sie sich an Janis.
I remember him being a musician playing violin for one of folk dance band.
Diana erinnert sich an ein Gespräch vor ungefähr 20 Jahren. Zu der Zeit hat Janis noch Geige gespielt in einer traditionellen Tanzmusikgruppe. Die beiden sind ungefähr gleichaltrig, kommen beide aus der Gegend, lieben beide Musik. Da kennt man sich irgendwie. Janis hat Diana damals jedenfalls erzählt, dass er irgendwann gern mal Dirigent werden würde. Und Diana, die ja mittlerweile die musikalische Leiterin ist von dem Konzerthaus, was noch nicht steht, die hat das nicht vergessen. Und deswegen ruft sie ihn an.
She asked me, Janis, I remember you once talked, we had a talk once and would you like to start the study conducting? Because we'll need some young perspective guy who would like to lead the orchestra.
Dirigent für das große Konzerthaus in Rezekne? Janis hat auf jeden Fall Bock. Dafür muss er natürlich studieren, dirigieren. Deswegen geht er in Riga jetzt also wieder zur Musikakademie und studiert. Gleichzeitig wird er Dirigent des Orchesters der Musikschule Rezekne, um schon mal zu üben mit Musikschülern, die zwischen 14 und 19 sind und von denen vielleicht später auch mal jemand im Orchester spielen soll. Von jetzt an heißt es für ihn also wieder, regelmäßig pendeln zwischen Riga und Rezekne. 3,5 Stunden Fahrt mit dem Auto über ziemliche Buckelpisten. Und obwohl noch gar nicht klar ist, ob das mit dem Konzerthaus überhaupt funktioniert, ob überhaupt Leute kommen und wann die dann irgendwann ein eigenes Orchester bezahlen können, stürzt sich Janis mit einer riesigen Leidenschaft in den neuen Job. Die Bauarbeiten am Gors schreiten voran. Die Menschen in Rezekne sind aber weiterhin eher skeptisch, was das angeht. Die finden, die Stadt sollte das Geld lieber in die Sozialhilfe stecken oder in Schulen oder in Sportplätze oder in Wirtschaft statt in Kultur. Janis erzählt, manche Leute hatten sogar Angst, dass dieses Kulturzentrum am Ende die ganze Region in den Abgrund ziehen würde.
So, of course, a lot of locals thought the same. Yeah, we are, I mean, at the bottom of our economical situation, but we can see that near us it has been built a huge Titanic, as they called it. It will definitely sink us, but it didn't.
Im Mai 2013, 5 Jahre nachdem die Planungen begonnen hatten, feiert das Konzerthaus in Rezekne endlich Eröffnung. Für Janis und sein Musikschulorchester kommt der große Auftritt schon eine Woche vorher, denn da spielen sie auf der Bühne, die zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz fertig ist. Und passend dazu spielen sie die unvollendete Sinfonie von Schubert.
We were the first orchestra who played on this wonderful stage there. It was not finished.
Janis und sein unvollständiges Orchester, das aus Musikschülern besteht, die alle hier groß geworden sind in dieser armen Region, die sind die ersten, die in dem neuen Konzertsaal spielen. Darauf ist er heute noch ziemlich stolz. Der neue Konzertsaal ist also eröffnet und es spricht sich sehr schnell rum, dass die Akustik sehr gut ist hier. Und entgegen aller Erwartungen kommen tatsächlich Leute zu den Konzerten. Nach und nach werden sogar die ersten Skeptiker in Resecne überzeugt. Das erste Jahr ist gut besucht. Im zweiten Jahr kommen nochmal mehr Leute. Und so geht's immer weiter. Wer heute in Riga auf ein klassisches Konzert gehen will, dem kann schon passieren, dass irgendjemand so ein bisschen beschämt sagt, so ja, kannst du schon machen, aber warst du mal in Resecne? Es ist zwar 300 Kilometer weit weg, aber die Akustik da ist die beste, die man sich vorstellen kann. Fahr dahin. Mittlerweile sind auch die Straßen nach Resecne neu gemacht worden, das heißt, diese ganzen Schlaglöcher sind alle nicht mehr da. In Resecne verändert sich auch einiges. Zum Beispiel wird gerade ein großes Luxushotel geplant. Für viele lettische und europäische Musiker gilt es mittlerweile als Ehre, wenn man vom GORS gebucht wird. Diana muss mittlerweile sogar Musikern absagen, die sich von sich aus melden, weil sie gern mal in Resecne auftreten würden. Es hat sich also einiges verändert.
You have another feeling in the city. I feel that the GORS has changed in one or another, but I believe in good way, the way how people think or behave. They are not so ashamed again of being Latgalians or coming from this region.
Auch so die Stimmung in Resecne hat sich verändert, sagt Diana. Die Menschen, die geben mit dem Konzertsaal jetzt eher an. Die schämen sich nicht mehr dafür, dass sie aus dieser armen Stadt kommen. Zu den Konzerten im GORS kommen übrigens nicht nur Klassikliebhaber oder so, sondern da kommen auch Leute, die mit klassischer Musik bis jetzt gar nichts am Hut hatten. Das merkt man nämlich immer daran, wenn die Musik gerade eine ganz kurze Pause macht, der Dirigent aber seinen Stock noch oben hat und die Leute dann trotzdem klatschen. Janis Alltag als Dirigent ist allerdings noch relativ unglamourös. Der Weg bis zu einem eigenen Orchester im GORS ist noch weit. Sein Traum, Dirigent zu werden, den übt Janis weiterhin mit seinen Musikschülern. Und da besteht das Publikum noch aus Eltern und Kindern.
Ja, my life. Of course it changed. Yeah, I'm again student and looks like I will be student for all the rest of my life as a conductor if I be so lucky to continue this career. It's always so, yeah, it's hard work actually, but I love it then.
Janis sagt, sein Leben hat sich verändert, seit er dahin zurückgegangen ist, wo im Prinzip alles angefangen hat. Er ist jetzt wieder ein Schüler, er muss hart arbeiten, um seinen Traum zu verwirklichen, um endlich mal richtiger Dirigent zu sein. Aber es lohnt sich, denn diese Chance, die Resecne und das GORS ihm geboten haben, hätte er wahrscheinlich woanders nicht bekommen.
Benjamin Weber war für uns in Resecne, Lettland. Julia, im Stück, da hat Benny gerade auch erzählt, dass Janis in Resecne ein Orchester leiten soll, das dann zu diesem neuen Konzerthaus gehört. Aber dieses Orchester, das gibt es bis jetzt ja so noch nicht. Wir hören das jetzt am Ende irgendwie, aber es ist Work in Progress. Ne? Was ist denn genau passiert, also seit der Eröffnung des GORS?
Die Eröffnung des GORS, das ist mittlerweile 5 Jahre her. Und im GORS, da treten heute wirklich namhafte Orchester und Musiker aus aller Welt auf. Haben die ja auch im Beitrag gesagt, dass da eben auch sich Leute zum Teil bewerben, um aufzutreten, wo sie dann wirklich absagen muss, weil es schon ausgebucht ist. Nur das mit diesem eigenen Orchester, was ja quasi sozusagen die Karotte vor der Nase von Janis war, das wird noch eine Weile dauern. Das ist noch nicht so ganz auf eigenen Beinen. Im Moment arbeitet Janis dafür vor allem mit dem Orchester der Musikschule in Resecne zusammen.
Aber wir haben auch irgendwie rausgehört, dass er damit trotzdem zufrieden ist, ne? Obwohl das noch viel Arbeit mit dem Orchester ist, obwohl das noch Zukunftsmusik ist. Und jetzt könnte man ja sagen, es ist schwierig auch überhaupt daran zu denken, das jemals zu schaffen.
Ja, könnte man wahrscheinlich sagen. Aber Jannis, der nutzt eben diese eine Chance zum Dirigieren, die sich ihm da geboten hat. Und er glaubt an dieses Orchester. Und er glaubt daran, dass er und die Musiker oder diese Musikschüler zusammen das entwickeln können. So wie sich eben auch dieses Konzerthaus in Resegne entwickelt hat. Auch wenn das für ihn eben sehr, sehr viel Arbeit bedeutet.
Ja, doppelt Arbeit, ne? Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, er macht es mit dem Musikschulorchester, arbeitet daran, Dirigent zu werden. Gleichzeitig ist er aber auch noch Kontrabassist, um Geld zu verdienen.
Genau, das sagt er auch im Beitrag am Anfang, dass er eben noch für ein kleines Orchester in Riga arbeitet. Und mit diesem Orchester tritt er übrigens auch oft in Resegne auf, in dem Konzerthaus. Ah, ja. Mhm. Und das sind für ihn dann immer so ganz besondere Momente, wo sich auch so sein Gefühl bestätigt. Weil wenn er da auftritt, dann weiß er einfach, dass er das Richtige macht, dass er ein klassisches Konzert in seiner Heimatstadt spielt. Früher als Kind ist er ja immer mehrere Stunden quasi mit dem Auto nach Riga gefahren, um so ein klassisches Konzert mal hören zu können. Und in diesen Momenten, wenn er da selber auf der Bühne steht, dann weiß er einfach, wenn ich das hier geschafft habe, auf der Bühne zu stehen, dann werden wir das auch schaffen, dieses Orchester aufzubauen.
Die Chance seines Lebens halt. Und damit sind wir schon am Ende von Ausgabe 161 der 100. Danke an Stefan Beuting, der uns die Geschichte von seiner großen Chance erzählt hat. Danke an Benjamin Weber, der uns mit nach Resegne genommen hat. Vera Pache hat sich um die Präsentation dieser Sendung im Netz gekümmert und Norman Wollmacher um die Anhörbarkeit, um den Ton. Danke dafür. Vielen Dank an Julia Rosch und Niloufer Elhami für die Redaktion dieser Sendung. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns natürlich über Sternchen und über Rezensionen bei eurem Podcast-Dealer. Und wir freuen uns auch über Post, über Lob, Kritik, Feedback, über eure Geschichten, von denen ihr sagt, die sollten unbedingt mal hier in der 100 erzählt werden. Schreibt uns doch eine Mail. mail@deutschlandfunknova.de ist die Adresse. Die nächste frische 100, die gibt es dann in 2 Wochen. Da geht es um Blackouts. Wir hören von großen Stromausfällen und dem, was sie auslösen. Aber wir hören auch davon, wie das ist, wenn das Gedächtnis plötzlich weg ist. Euch eine schöne Zeit bis dahin. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
Meine Geschichte, die ist ja, wie sie ist. Aber dass ich jetzt nochmal in der Lage war, die nochmal komplett so von vorne zu erzählen, das hat eigentlich 2 sehr, sehr schöne Dinge mit sich gebracht. Das erste, das ist dieser Gedanke von Frau Böckmann aus der VHS Wesel.
In Japan gibt es eine Kunst, da werden zerbrochene Schalen mit Gold, also da, wo die Brüche sind, die werden dann geklebt, aber diese Nahtstellen, die werden nicht versucht zu vertuschen, sondern halt mit Gold. Und dann entsteht ein ganz neues Kunstwerk manchmal auch. Und das sind dann sozusagen die goldenen Fäden, die sich durchs Leben ziehen, auch aus Brüchen, ne? kann sehr viel Schönes werden.
Und die zweite Sache ist die, dass hier ein paar Leute im Sender mitbekommen haben, dass ich nur mal so die Geschichte erzähle, die von dem Schulabbruch und von der zweiten Chance. Und dass ich dabei gelernt habe, dass es hier viele Leute gibt mit so einer ähnlichen Geschichte. Nastja, Andi, Norman, Max. Und wenn ich jetzt hier so über den Gang gehe, dann gibt es manchmal so einen verständnisvollen Blick, so nach dem Motto, du auch, ne? Und das ist witzig.
Ich war im Januar in Resegne, da lag der Schnee. Und da bin ich mit Jannis zu einer Bekannten von ihm gefahren, die Cembalistin ist. Und die hatte ich eigentlich auch erst für den Beitrag interviewt. Die ist dann leider rausgeflogen, weil es nicht gepasst hat. Aber jedenfalls waren wir bei ihr zu Hause und ich habe ein Interview mit ihr gemacht. Und dann auf einmal hieß es, ja, jetzt ist Saunaparty. Und alle ziehen sich aus und laufen raus. Es lag Schnee, wie gesagt, im Januar. Es war sehr kalt, -11 Grad. Alle laufen raus und in dem Garten steht dann diese Sauna. Und dann sind wir alle in diese Sauna reingegangen. Und der Mann von der Cembalo-Spielerin, so ein dicker, alter, gemütlicher Lette mit einem großen Bauch, hat dann so Birkenzweige zu so Bündeln zusammengebunden und hat uns dann alle nacheinander in der Sauna mit diesen Birkenzweigen abgewedelt. Wahnsinn.
Ach so, und jetzt doch nochmal ich. Falls ihr noch mehr hören wollt, wir hätten da noch eine Geschichte für euch.
Ich habe mich in sie verliebt, wie man sich als Kind verlieben kann.
Der Mann, den ihr da hört, das ist Heiner Kunstmann. Der ist knapp 80 heute und als er 8 Jahre alt war, da hat er eine Frau getroffen, in die er sich sofort verliebt hat. Diese Frau, das war Irma, sein Kindermädchen. Das Problem, Irma, die war 15 Jahre älter und überhaupt nicht an Heiner interessiert, wie auch. Und darum trennen sich die Wege, bis die beiden sich 60 Jahre später wieder treffen. Jeder jeweils eine Ehe später und beide mittlerweile verwitwet.
Und ich fuhr dahin zu dem Geburtstag und ich sah sie oben an der Treppe stehen. Und mir war klar, Mensch, nochmal, da ist dann noch viel mehr rausgekommen, als ich mir als Kind vorgestellt hatte.
Ja, und dieser eine Moment, der ist für Heiner die große zweite Chance seines Lebens. Die ganze Geschichte könnt ihr nochmal nachhören, und zwar im Podcast 152 Beziehungsgeschichten und trotzdem Liebe. So hieß die Sendung. Also, findet ihr auf deutschlandfunknova.de. Sucht ihr euch mal durch die 100 Sendungen durch. Oder in eurem Podcast.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.